Folgen Sie nicht mir, folgen Sie Jesus. So steht es zumindest auf diesem großen Aufkleber. Und ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du so ein Auto siehst. Denkst du, wow, super, was für eine klare Message. Oder denkst du, mein Stil wäre es nicht, aber Respekt. Das ist ein Christ, der seinen Glauben wenigstens klar, deutlich bekennt. Oder gehörst du zu denjenigen, die sich distanzieren und denken, wow, peinlich, peinlich. Tatsächlich, christliche Autoaufkleber sind nicht mehr so verbreitet wie vor 30 Jahren. Da hatte in einer freikirchlichen Gemeinde praktisch jeder mindestens einen Fisch auf dem Auto. Heute sind die Fische fast ausgestorben, zumindest die auf den Autos. Und auch wenn man das Design dieses VW-Bullis nicht mögen muss, inhaltlich liegt der Eigentümer dieses Autos doch absolut richtig. Denn Jesus gab seinen Jüngern, seinen Nachfolgern in seiner letzten Rede einen klaren Auftrag. Und zwar sagte er ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 kann man das nachlesen. Und ja, die Jünger damals, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und sie sind Zeugen geworden. Und wir? Wie ist es mit uns? Theologisch ist es eindeutig, dass Jesus diesen Auftrag, Zeugen zu sein, an alle seine Nachfolger gerichtet hat. Und das ist jetzt auch Teil unserer Predigt, weil es auch Teil unserer Serie ist, 3 Schritte zur geistlichen Reife. Heute geht es darum, Zeuge zu sein. Und ich finde, es gehört zu den spannendsten und zu den aufregendsten Momenten unseres Christseins, wenn wir plötzlich Zeuge sind für Jesus. Wenn wir unseren Glauben bekennen können vor Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind, vor Menschen, die uns kritisch anschauen, vielleicht sogar widersprechen oder aber auch für solche, die ihr Herz öffnen und Jesus in ihr Leben hineinlassen. Und ganz bestimmt hat jeder von uns schon verschiedenste Erfahrungen gemacht, was es bedeutet und wie es sich anfühlt, Jesus zu bekennen. Zeuge sein. Was ist das eigentlich für ein Begriff? Ja, der Begriff kommt tatsächlich aus der Rechtssprache. Es ist ein juristischer Begriff und damit fangen wir jetzt mal an. Gibt es hier jemanden, der schon einmal Zeuge war bei einer Gerichtsverhandlung? Du musst dich nicht unbedingt melden, aber so ein paar haben schon vorsichtig signalisiert. Ja, ich hatte das Vergnügen noch nie und ich glaube, dass es kein Vergnügen ist, weil es ist kein Kinderspiel, Zeuge in einer Gerichtsverhandlung zu sein. Es ist eine ernste Sache. Du bekommst eine Vorladung und du bist verpflichtet, anwesend zu sein. Und du kannst dann auch nicht sagen, da wollte ich mit meinen Kindern Eis essen gehen, können wir es vielleicht eine Woche später machen. Nein, du musst da sein, du musst schwören, dass alles, was du sagst, der Wahrheit entspricht. Und falls du die Unwahrheit sagen würdest, dann wäre das eine Straftat. Warum? Warum ist es plötzlich so wichtig, alles richtig zu sagen? Weil Zeugen sind wichtig. Weil nur die Zeugen können in der Ermittlung einer Straftat oder einer Sache die Wahrheit ans Licht bringen. In diesen Wochen läuft mal wieder ein Prozess gegen Donald Trump. Es geht um eine Pornodarstellerin, um geheime Schweigegeldzahlungen und um die Wahrheit zu ermitteln. Werden Zeugen befragt. Der Hauptzeuge heißt Michael Cohen, ein ehemaliger Vertrauter von Trump, der damals die Geldgeschäfte abgewickelt hat. Der weiß Bescheid. Und alle Augen richten sich auf diesen Zeugen. Und das Gericht wird sein Urteil treffen anhand der Aussage dieses und der anderen Zeugen. Und deshalb ist die Frage, die wir uns stellen müssen, welche Aussage machen wir als Zeugen? Was ist unsere Aussage, wenn wir Zeugen sind für Jesus? Ja, der Zeuge soll sagen, was er erlebt hat. Er soll sagen, was er gesehen hat, was er gehört hat. Und jetzt ist die Frage, was hast denn du gesehen, erlebt, gehört, schon in deinem Leben durchgemacht mit Jesus? Und da ist bestimmt einiges, was du bezeugen könntest. Ich nehme mal an, du hast schon deine Erfahrungen gemacht mit Gott. Und du könntest darüber berichten als Zeugin oder als Zeuge. Ja, was ist unser Zeugnis, unsere Aussage? Damit es anschaulicher wird, möchte ich einen gemeinsamen Merksatz vorschlagen. Einen Merksatz, der, hoffe ich, vermutlich die Grundlage für alle von uns, für unser Zeugnis ist. Unser gemeinsames Zeugnis sozusagen. Es lautet: Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du kannst nachlesen, Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt es von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, dass uns das irgendwie alles, allen gemeinsam ist, dieses Zeugnis, dass wir bezeugen: Ja, Jesus ist der, mit dem ich auf dem Weg bin, das kann ich bezeugen. Ja, Jesus ist die Wahrheit, das habe ich erlebt. Ja, Jesus ist das Leben und dieses Leben habe ich empfangen und dieses Leben, das prägt mich. Ich glaube, wir allen können das bezeugen, aber im Detail sind die Zeugnisse natürlich dann unterschiedlich. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu einer Gerichtsverhandlung, weil vor Gericht sollen die Zeugen nur die sachlichen Tatsachen berichten. Im Gerichtssaal geht es nicht um die Absicht des Zeugen. Es geht nicht um ihre Gefühle. Es geht nicht um ihr Herz. Das ist bei uns anders. Wir als Zeugen von Jesus, wir wollen viel mehr vermitteln als nur sachliche Tatsachen. Wir wollen nämlich die Bedeutung von Jesus den Leuten mitteilen. Wir wollen die Bedeutung deutlich machen. Jesus ist die Wahrheit und ich möchte, dass du das auch erlebst. Das ist meine Absicht. Ich möchte, dass du es erlebst. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg und ich wünsche mir, dass du diesen Weg mit Jesus gehst. Ich habe eine Absicht. Ich habe es erlebt und ich wünsche mir, dass du es auch erlebst. Jesus ist das Leben und ich bitte dich, vertraue du dein Leben ihm an und nur dann kannst du Rettung, Heil und ewiges Leben erwarten. Und deshalb kommt unsere Aussage nicht nur vom Kopf. Es ist keine sachliche Aussage. Auch, aber nicht nur, sondern unser Zeugnis kommt von Herzen. Ja, ein Beispiel aus der Bibel. Das Leben in Jerusalem damals, zur Zeit von Jesus, war kein Zuckerschlecken. Und es war gefährlich, ein Zeuge für Jesus zu sein. Das war nicht belanglos, es war gefährlich. Und da standen nun zwei dieser ersten Jünger von Jesus, die standen vor Gericht, Petrus und Johannes, und sie wurden bedroht. Sie wurden bedroht, weil sie Zeugen waren. Und man sagte, man bedrohte sie mit Schlägen, mit Folter, mit Gefängnis. Und dann sagte man ihnen: Wenn ihr schwört, dass ihr nie mehr von diesem Jesus erzählen werdet, wenn ihr das schwört, dann lassen wir euch gehen. Aber ansonsten werdet ihr es bitter bereuen. Ihr werdet es bereuen. Und was taten diese beiden? Was taten sie unter dieser Drohung und Bedrohungslage? Sie sagten diesen einen legendären Satz. Sie sagten: Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen. Das kam von Herzen. Das war nicht nur eine rationale Sache. Ja, wenn ihr es nicht wissen wollt, selber schuld. Nein, wir müssen davon bezeugen. Sie waren so erfüllt von ihrer Liebe zu Jesus, von der Kraft des Heiligen Geistes. Sie konnten nicht schweigen. Wann warst du zuletzt Zeuge und Zeugin für Jesus? Wo bist du Zeugin und Zeuge? Auf welche Weise vermittelst du dein Zeugnis? Es muss ja nicht so sein, wie es der Aufkleber hier macht oder das Auto. Man kann es auch anders machen. Aber auf irgendeine Weise sollte das Zeugnis für Jesus aus unserem Herzen herauskommen und nicht in uns drin bleiben. Die Art und Weise hängt eben auch davon ab, wen wir erreichen wollen. Wen wollen wir eigentlich erreichen? Vor wem stehen wir als Zeugen? Der Auftrag von Jesus hat einen bemerkenswerten Zusatz, der oft so ein bisschen überlesen wird, weil er so ein paar holprige Worte beinhaltet. Er sagt ja: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Welt. Ja, jetzt sind es natürlich Ortschaften, die in Württemberg nicht so bekannt sind. Aber was bedeutet's? Jesus schickt seine Leute an verschiedene Orte. Und diese Orte stehen auch für verschiedene Gruppen von Menschen. Jerusalem, Das war der Ort, an dem die Jünger zu diesem Zeitpunkt waren. Es war die Hauptstadt des Volkes Israel. Dort war, ja, dort war das Zentrum des Geschehens. Und Jesus sagt damit, dort, wo ihr jetzt seid, da, wo ihr jetzt seid, dort sollt ihr meine Zeugen sein. Judäa, das war das jüdische Flachland sozusagen, die Provinz, wo die meisten Israeliten lebten, also wo sozusagen die Landsleute der Jünger lebten. Und Jesus sagt damit, dort, wo man euch kennt, dort, wo man euch versteht, da, wo eure eigenen Leute sind, dort sollt ihr meine Zeugen sein. Samarien, das war das Nachbarland, wo die Ausländer wohnten, die unbeliebten Samariter, aber ziemlich nah, fast zu nah. Und Jesus sagt, geht auch dorthin, dort bei den Fremden, die bei euch sind, die in eurer Nähe sind, aber die irgendwie doch fremd sind. Auch dort sollt ihr meine Zeugen sein, bei den fremden Völkern, bei den fremden Religionen. Und schließlich, und das verstehen wir wieder, ans Ende der Welt. Der Auftrag, ganz woanders hinzugehen, nach Uganda, nach Kambodscha vielleicht. Aber diese Ortsbezeichnungen sind ja letztendlich symbolisch. Man könnte sie ja auch anders verstehen. Man könnte ja sagen, Jesus sagt, du sollst Zeuge sein bei den Menschen, die dir nahestehen, deine Familie, deine Kinder, deine Eltern. Dann bei den Menschen, die dich kennen, obwohl sie dir nicht so nahestehen, deine Kollegen, deine Nachbarn, im Sportverein oder wo auch immer du hingehst. Und schließlich bei den Menschen, die dich nicht kennen. Und das muss gar nicht in Kambodscha sein. Das kann auch hier in der Fußgängerzone in Göppingen sein, wo Menschen sind, die dich nicht kennen, die du nicht kennst. Aber auch hier, sagt Jesus, sollt ihr Zeugen sein. Wie sind wir Zeugen vor allen diesen Menschen? Weil normalerweise werden wir nicht wie in einem Gerichtsprozess verhört. Wir werden nicht ausgefragt, meistens, so wie es den Jüngern Petrus und Johannes damals gegangen ist, sondern wir entscheiden selbst darüber, wie wir unseren Glauben bezeugen. Und wir können das auf ganz verschiedene Weise machen. Und ich möchte mal zwei Methoden darstellen, wie wir Zeuge sein können. Das erste mache ich mal ziemlich ausführlich, das zweite dann relativ kurz. Das erste wäre Zeuge sein durch verbales Bekenntnis, durch Worte, durch Sprechen. Und das ist auf den ersten Blick das klassische Verständnis, was wir so haben. Also in unserer Gemeinde hier, als ich hier so anfing vor 30 Jahren, da wurde oft ein Bibelvers zitiert, der da lautet, der Glaube kommt aus der Predigt. Und damit war klar, predige, du musst reden. Du musst den Leuten sagen, was Sache ist, mit Worten. Und dann gab es manchmal nur so einen Zusatz, steht im Timotheusbrief, predige zur Zeit und zur Unzeit. Predige, egal ob es passt oder nicht. Und dann kam der Zusatz, wir müssen raus auf die Straße. Wir müssen in Fußgängerzone, wir müssen den Leuten predigen. Und das ist leicht möglich in einem Land wie Deutschland zurzeit. Es ist leicht möglich, wir können mitten auf die Straße stehen, auf dem Marktplatz und wir können einfach predigen. Und wir brauchen überhaupt nicht befürchten, dass uns da jemand Steine hinterher wirft. Oder wir können das tun. Du kannst ja bei deinen Nachbarn klingeln. Du kannst klingeln und sagen, du, gerade du brauchst Jesus. Das kannst du machen. Was passiert? Die meisten Leute reagieren mit ignoranter Gleichgültigkeit. Also Bedrohung oder Feindschaft musst du hier kaum befürchten. Den meisten Leuten ist es einfach egal. Die sagen, du, danke, aber ich habe gerade keine Zeit mehr. Das hat Jesus schon so angekündigt. Er hat ein Gleichnis erzählt vom vierfachen Ackerfeld. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Ein Bauer streut Samen auf ein Feld, aber nur ein kleiner Teil von diesen Samen geht auf und bringt Frucht. Und der größte Teil fällt auf schlechten Boden und geht ein. Diese Erfahrung haben wahrscheinlich die meisten von uns schon gemacht. Also wir auch, meine Frau und ich, nämlich beim Säen von Pflanzensamen, dass fast nichts aufgeht. Aber natürlich haben wir die Erfahrung auch gemacht, wenn wir von Jesus erzählt haben. Die Erfolgsquote ist jetzt nicht so groß. Meistens sagen die Leute, danke, schön für dich, aber ohne mich. Ja, deshalb ist es ganz gut, denkt mal drüber nach, über diese verschiedenen Bodenarten, was Jesus da gemeint hat. Allerdings, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, ehrlich gesagt, es stammt aus einer Agrargesellschaft, die so völlig anders war als das, was wir heute in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur erleben und was wir haben. Und deshalb möchte ich diese Situation von den verschiedenen Böden ein bisschen anders erzählen. Und zwar nicht die vier Ackerböden, sondern die drei Mindsets. Mindset. Modernes Wort, wir sind ja auch modern, bedeutet Denkweise, Lebensstil, sowas. Ne? Die Kenntnis dieser drei Mindsets, denen wir in unserer Gesellschaft begegnen, finde ich in vielen Fällen sehr hilfreich. Also auch für mich persönlich im normalen Leben ist es ganz hilfreich zu wissen, welche Ackerböden da sozusagen vor mir liegen. Und genauso, wenn wir Zeugnis für Jesus sind. Beginnen wir mit dem ersten, traditionell konservatives Denken. Bis vor 500 Jahren war traditionell konservativ das übliche Mindset fast aller Menschen. Und der Kern dieser Denkweise ist die Überzeugung, es gibt eine Autorität, die mir die allgemeingültige Wahrheit vorgibt. Also was der Kaiser sagt, das ist wahr und es gilt für alle. Oder was die Kirche sagt, das ist wahr und es gilt auch für dich und es gilt für jeden. Oder natürlich auch in einer familienbezogenen Gesellschaft, was der Vater sagt, das ist wahr und deshalb gilt es auch für mich und ich muss mich dran halten. Traditionell konservatives Denken und diese Denkweise hat Vor- und Nachteile. Für manche Menschen ist es sehr attraktiv, weil diese Denkweise einfach ist. Jemand sagt mir die Wahrheit. Und wenn ich mich daran halte, dann bin ich auf der richtigen Seite. Dann mache ich alles richtig. Und ein Teil der Menschen, mit denen wir es heute zu tun haben, in unserer Stadt, in unserem Land, die leben in diesem Mindset. Und ich möchte das gar nicht bewerten. Ich möchte das jetzt nicht für falsch halten. Es ist einfach eine Art zu denken und andere Mindsets haben andere Stärken und auch Schwächen. Aber objektiv betrachtet stehen wir überzeugten freikirchlichen Christen diesem Mindset sogar ziemlich nahe. Denn auch wir glauben, dass Gott uns in der Bibel eine Autorität gegeben hat, eine Autorität, die uns Antworten gibt auf die komplexen Fragen des Lebens. Verbindliche Antworten. Sprich, es gibt eine Autorität, die gilt für uns und die gilt für alle und an die sollten wir uns halten. Also wir denken schon auch so ein bisschen traditionell konservativ. Nun gut, das möchte ich nicht weiter ausführen. Die Frage ist, was bedeutet es für unser Zeugnis von Jesus, wenn wir solchen Menschen begegnen, die so denken, traditionell konservativ? Besonders, wenn es keine Christen sind. Ein Beispiel, vielleicht so ein bisschen extremes, Muslime. Nehmen wir an, wir wollen muslimischen Menschen vom Evangelium berichten, wir wollen sie überzeugen. Ja, in Deutschland leben viele Muslime, sie sind oft sehr modern, sie sind hier aufgewachsen und trotzdem ist es kaum möglich, sie zu Jesus zu führen. Warum? In ihrem Denken ist dieses traditionell konservative Mindset oft sehr stark verankert. Der Koran ist die Wahrheit, eine gegebene Autorität, daran muss ich mich halten. Der Islam ist der einzig richtige Weg und da gibt es keine Zweifel. Und letztendlich die Überzeugung meines Vaters, meines Großvaters, meines Urgroßvaters, meiner Familie, die gelten auch für mich. Das ist traditionell konservatives Mindset. So, und wenn wir diese Menschen abbringen wollten von ihrer Überzeugung, dann müssten wir diese Autoritäten, an die sie ja glauben, von denen sie überzeugt sind, wir müssten sie in Frage stellen. Wir müssen sie davon überzeugen, dass ihre Autoritäten falsch sind und das ist kaum möglich. Argumente funktionieren da nicht. Nur der Heilige Geist kann ein traditionell konservatives Mindset verändern. Dem müssen wir uns bewusst sein. Das bedeutet ja nicht, dass wir Muslime nicht von unserem Glauben erzählen sollen. Das sollen wir durchaus tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Herz für Jesus öffnen, ist klein, weil sie fest verankert sind in einer festen Denkweise. So ähnlich ist es mit Zeugen Jehovas. Eine autoritäre Denkweise, von der sich diese Menschen kaum distanzieren können. Das tun sie normalerweise nicht. Wenn es mal einer schafft, da rauszukommen, dann schreibt er ein Buch darüber. Und da sehen wir schon, wie schwierig es ist und wie selten es ist. Und da kannst du viele andere finden. Sicherlich auch in einem, ja, ich weiß nicht, wer hier aus Bayern kommt, ich sag mal, aus einem bayerisch-katholisch verwurzelt traditionellen Ursprung. Die Leute haben ein Mindset, das ist fest. Das kannst du nicht so schnell verändern. Ja, Traditionell konservatives Mindset, das war lange Zeit bei fast allen Menschen üblich und verbreitet. Aber vor 500 Jahren etwa, in der Zeit der Reformation, begann man in Europa neu zu denken, anders zu denken. Damals begann, ganz grob gesagt, die Zeit der Moderne. Amerika war entdeckt. Aha, es geht irgendwo weiter. Vielleicht ist die Erde ja rund. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse rüttelten an den kirchlichen Bildern, an den kirchlichen Geschichten, die Jahrtausende fest verankert waren. Könige wurden plötzlich angreifbar, zumindest verbal. Der Papst wurde fehlbar und in seiner Not erklärte er sich als unfehlbar. Menschen begannen selbst darüber nachzudenken, was ihnen gesagt wird. Sie begannen vorgegebene Festlegungen zu hinterfragen. Sie begannen sich eine eigene Meinung zu bilden. Und tatsächlich war Martin Luther dafür ein wichtiger Initiator, indem er nämlich seine kirchlichen Autoritäten konfrontierte. Indem er sie konfrontierte und sagte, eure Bibelauslegung ist falsch. Und wenn ihr mich dafür tötet, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Sie töteten ihn nicht, aber er, Luther, schrieb die erste Übersetzung der lateinischen Bibel in deutsche Sprache. Warum? Damit jeder Deutsche die Bibel selbst lesen kann und sich seine eigene Meinung bilden kann. Und das war das entscheidend Neue, die eigene Meinung. Dieses modern kritische Mindset hat sich in unserer westlichen Gesellschaft seitdem weit verbreitet. In unseren Schulen lernen wir längst nicht mehr auswendig. Nein, wir lernen das Denken. Wir recherchieren selbst. Wir diskutieren, wir hinterfragen und wir hinterfragen auch Autoritäten. Die zentrale Eigenschaft dieses Mindsets ist, es gibt eine Wahrheit, aber wir lassen uns die Wahrheit nicht vorschreiben, sondern wir suchen sie selbst. In dieser Kultur ist es wichtig, Argumente zu haben. Ich lasse mich von dir überzeugen, wenn deine Argumente gut sind, wenn sie plausibel sind, wenn sie mich überzeugen. Ich glaube deinem Evangelium, wenn du es mir glaubwürdig erklären kannst. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du einen traditionell konservativen Christen, also den hier, wenn du den fragst, warum soll ich an Jesus glauben? Da kannst du wirklich die Antwort kriegen, weil es in der Bibel steht. Für ihn ist die Autorität der Bibel ausreichend. Wenn es da drin steht, mehr Argumente braucht es nicht. Bei einem modernen, kritischen Menschen hat man mit dieser Methode, steht doch in der Bibel, keine Chance. Die Autorität der Bibel muss zuerst nachgewiesen werden. Ist das wahr, was da drin steht? Ist das glaubwürdig? Kann ich dem vertrauen? Ja, man muss argumentieren. Und dieser Evangelisationsstil der Argumentation, das ist das, was auch ich kennengelernt habe, als ich in den 1980er, 90er Jahren, also 90er faktisch, hier in die Gemeinde kam. Und dann haben wir das auch so gemacht. Pro Christ. Ja. Ich erkläre dir, warum es sinnvoll ist, an Jesus zu glauben. Und viele von uns sind durch diese Art von Evangelisation zu Jesus gekommen. Sie haben sich bekehrt, sind überzeugt worden. Für modern kritische Menschen ist das der passende Weg. Heute macht man es nicht mehr unbedingt im Zelt, sondern gerne auch bei YouTube oder bei Facebook oder sonst wo. Aber es wird argumentiert. Das Gute ist, viele unserer Mitmenschen, denen wir begegnen, für die ist immer noch das ein passender Weg, um mit dem Evangelium Begegnung zu bekommen. Durch Argumente, durch Überzeugung. Und wichtig ist dabei immer mehr Beziehung und Vertrauen. Die Menschen wollen spüren, dass sie dir wichtig sind und dann sind sie auch offen für deine Aussagen, für dein Zeugnis. Freundschaftsevangelisation, Beziehungen bauen, Kleingruppen. Inzwischen jedoch leben wir mit einer dritten Gruppe von Menschen zusammen. Und die können wir in der Regel nicht mehr mit Argumenten überzeugen. Es ist das postmoderne Mindset. Ich stelle es nun mal nebeneinander. Beim traditionell konservativen Mindset gibt es eine Wahrheit, die ist vorgegeben von Autoritäten. Beim modern kritischen Mindset gibt es auch eine Wahrheit, aber du musst sie selbst suchen und sie muss dich überzeugen. Bei Postmodernen spielt die Wahrheit keine Rolle mehr. Der postmoderne Mensch ist davon überzeugt, dass es nicht mehr legitim ist, andere Personen mit deiner persönlichen Wahrheit zu belästigen, weil es keine allgemeingültige Wahrheit mehr gibt. Jeder ist frei zu glauben, was er will. Jeder kann tun, was er will. Das ist postmodern. Ein Thema, wo das besonders deutlich wird, ist, gerade auch für uns Christen, ist ja diese Geschlechterdebatte. Für uns ein Reizthema. Für postmoderne Menschen ist das irgendwie stimmig. Wer sollte sich anmaßen, mir vorzuschreiben, welches Geschlecht ich habe? Das kann ich doch selbst für mich entscheiden. Es gibt doch keine allgemeingültige Wahrheit. Das überlege ich für mich selbst. Ja, wenn wir uns diese Denkweise bewusst machen, dann wird uns deutlich, dass die klassische Evangelisation hier keine Chance hat. Wir sagen, Jesus ist der Weg. Und was sagt der postmoderne Mensch? Ja, schön für ihn, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Wir sagen, Jesus ist die Wahrheit. Und der postmoderne Mensch sagt, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Jeder ist frei, seine eigene Wahrheit zu finden. Und dann sagen wir, Jesus ist das Leben. Und das ist vielleicht der aussichtsreichste Ansatz, um postmoderne Menschen zu erreichen. Weil die Sehnsucht nach Leben ist bei diesen Menschen vielleicht sogar ganz besonders intensiv. Denn wenn es nichts Verlässliches mehr gibt, dann ist ja alles unsicher. Und selbstverständlich gibt es auch bei postmodernen Menschen eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Beziehung, Sehnsucht nach Verlässlichkeit, nach Sinn. Fakten und Argumente, die werden heute in der Postmoderne zunehmend bedeutungslos. Fact oder Fake, das lässt sich nicht mehr unterscheiden. Und deshalb wird die Verkündigung des Evangeliums durch Argumente immer unwichtiger. Aber es wird immer wichtiger, dass wir die Liebe von Jesus nonverbal kommunizieren. Und damit haben wir die zweite Art, Zeuge zu sein, nämlich durch nonverbale Botschaften. Das erste war durch verbales Bekenntnis, das zweite durch nonverbale Botschaften. Gerade in unserer zunehmend postmodernen Zeit ist es ein ganz starker Faktor, Menschen Würde zu geben. Würde. Wir können das durchaus als Stärke einer postmodernen Gesellschaft empfinden. In einer modernen kritischen Beziehung, so mit Argumenten, geht es sehr oft darum, wer Recht hat. Das bedeutet aber zwangsläufig, wenn einer Recht hat, hat ja der andere Unrecht. Einer ist der Gewinner, einer ist der Verlierer. Und das ist irgendwie auch biblisch, das ist absolut biblisch. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann sind alle, die nicht zu ihm gehören, Lügner, Betrüger, Verführer, letztendlich Verurteilte. Nur einer kann Recht haben, das ist biblische Aussage. Aber das ist auch irgendwie ausgrenzend. Es gibt ja auch andere biblische Aussagen, die genauso wahr sind. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, aus Liebe geschaffen. Jeder. Das nennt man heute Inklusion. Jeder ist wertvoll. Jeder gehört dazu. Die Bibel sagt, Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, um jeden Menschen zu erretten. Alle gehören dazu, sollen dazugehören. Und Psalm 8, Vers 6, finde ich einen bemerkenswerten Psalm, wo steht, du hast den Menschen, und das sind jetzt alle Menschen, ja, den Menschen, du hast den Menschen, alle Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen Würde. Und wir können heute die Leute, mit denen wir zu tun haben, oft besser auf Jesus hinweisen, indem wir ihnen anstatt harte Argumente mit Liebe begegnen, mit Barmherzigkeit, mit Zuwendung, mit Geduld, mit Wertschätzung. Jesus sagte mal, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er stellt ja nicht die guten Argumente, die guten Werke. Also nicht nur Worte, sondern auch unser Verhalten spricht eine Sprache, die verstanden wird. Jetzt lasst uns am Schluss nochmal zurückkommen auf unseren Auftrag, Zeuge zu sein. Wir sollen Zeugen sein. Das ist so ein traditionell konservatives Mindset. Jesus hat es befohlen, Zeuge zu sein. Also los geht's, raus mit euch. Ja, Autorität. Aber wir wissen alle, wenn es nicht von Herzen kommt, dann wird es auch nicht überzeugend sein. Und wenn wir nur als Pflichtbewusstsein uns auf die Straße schleppen und Leute mit griesgräbigem Gesicht christliche Flyer aufdrängen, dann wäre das kein gewinnendes Zeugnis für Jesus. Wer aber genau das gerne tut, von Herzen, der soll es tun. Na, ich denke an unsere Nikolaus-Aktion oder die Rosen, die Menschen von uns verteilt haben in der Stadt. Begeistert, von Herzen, mit Liebe. Das hat funktioniert. Dann ist gut. Dann ist richtig. Und wenn du nicht so der Fußgängerzonen-Typ bist, es gibt viele andere Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen. Durch gute Worte zur rechten Zeit, durch gute Taten und durch deine Persönlichkeit, die auch ohne Worte sprechen kann. Und vor allem, lass uns doch beginnen mit Gebet. Wie wäre es, wenn du jeden Morgen, gerne noch im Bett, Jesus darum bitten würdest, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt, damit du die Gelegenheit hast, an diesem Tag Zeugin oder Zeuge zu sein. Beten. Und dann bereit sein, Jesus zu bezeugen. Durch Worte, durch Taten, nonverbal, durch dein Herz. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Für uns alle. Und vielleicht betest du auch innerlich mit. Herr Jesus, ich bitte dich, gib uns ein Herz, das erfüllt ist von deiner Liebe. Von deiner Liebe für Menschen, egal welches Mindset sie haben. Gib uns die Weisheit, diesen Menschen zu begegnen mit den richtigen Worten, mit den richtigen Taten, mit dem richtigen Verhalten. Und ich bitte dich, gib uns die Kraft des Heiligen Geistes. Und das möchte ich auch aussprechen hier. Diese Verheißung von dir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet verkündigen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen. Amen.